Die Forschung hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr viel stärker auseinandergesetzt eben mit den verschiedenen Facetten des Engagements für die flüchtigen NS-Täter und Belasteten. Und in Bezug auf Spanien spielt natürlich eine Rolle, dass wir über 1945 hinaus diese Allianzen haben von ehemaligen hochrangigen NS-Parteifunktionären, aber auch Wirtschaftsfachleuten oder auch eben hochrangigen Funktionären des italienischen Faschismus, die sich dann schon während des Krieges und nach dem Krieg in der unmittelbaren Nachkriegszeit im frankistischen Spanien niedergelassen haben, in Madrid niedergelassen haben und dort angefangen haben, eben Netzwerke aufzubauen, die einerseits dazu dienen sollen, untergetauchten NS-Tätern zu helfen, denen eben die Ausreise zu ermöglichen, aber auch gleichzeitig eine Rekonsolidierung des Nationalsozialismus, Faschismus ins Auge zu fassen.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Professor Dr. Annette Weinke über die Rattenlinien, also die Fluchtwege nationalsozialistischer Täter während und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. In diesem ersten Teil sprechen wir dabei über die Versuche der Alliierten, Strafverfolgung zu entkommen, über verschiedene Netzwerke dieser Fluchthilfe und schauen dabei auch ganz besonders auf die Rolle der Kirchen. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird, und empfehlen kann ich euch dabei auf jeden Fall die Folge zur Entnazifizierung, also der versuchten Entdeckung und dem Umgang mit NS-TäterInnen während der Besatzungszeit. Frau Prof. Dr. Weinke ist neu im Podcast und stellt sich und ihren Weg zum Thema zunächst vor, dann steigen wir thematisch ein. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2025.
Mein Name ist Annette Weinke, ich bin Zeithistorikerin, Professorin für Neue und Neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und beschäftige mich ehrlich gesagt schon seit den 90er Jahren mit Themen der Strafverfolgung von NS-Tätern, mit Themen der Nachgeschichte des Nationalsozialismus innerhalb der beiden deutschen Staaten und auch Europa, transatlantische Welt und mit der Geschichte des Völkerrechts, Völkerstrafrechts und der Menschenrechte. Also das sind sozusagen so meine Forschungsschwerpunkte, die mich auch dazu gebracht haben, mich mit dem Umgang einzelner Tätergruppen näher auseinanderzusetzen. Vielleicht noch mal ganz kurz zu meinem Werdegang, weil das ja auch nicht ganz uninteressant ist. Wie kommt man überhaupt dazu, sich mit solchen vielleicht etwas abgelegen erscheinenden Themen zu befassen? Das hat letztlich damit zu tun, dass ich in den 90er Jahren, frühe 90er Jahre, relativ unverhofft gestoßen bin als Historikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin zur Staatsanwaltschaft II in Berlin, am Berliner Landgericht. Damals wurde in Berlin eine Arbeitsgruppe Regierungskriminalität gebildet, die sich mit Tätern der DDR auseinandergesetzt hat. Also es ging darum, damals Personen zu ermitteln, die sich an kommunistischen Verbrechen in der SBZ-DDR beteiligt hatten. Und ja, ich bin da sozusagen relativ unverhofft als Historikerin damals dazugestoßen. Und ich fand das sehr, sehr faszinierend. Das habe ich mehrere Jahre gemacht. Bin also in gewisser Weise auch ausgestiegen da damals aus der Wissenschaft. Habe das mehrere Jahre gemacht und fand es immer sehr beeindruckend, also mit welcher Konsistenz, mit welchem ja klaren politischen Willen eigentlich damals vorgegangen wurde, um die Täter aus dem kommunistischen Lager zu verfolgen, also sprich jetzt Politbüro, aber auch eben hochrangige DDR-Richter und Staatsanwälte, MFS-Leute. Und ich habe mich vor diesem Hintergrund eben damit beschäftigt, wie wurde eigentlich mit nationalsozialistischen Tätern in beiden deutschen Staaten umgegangen. Das war so damals mein Promotionsthema. Und ich fand eben die Unterschiede doch sehr, sehr auffällig. Ja, und dieses Thema hat mich in gewisser Weise nicht mehr losgelassen. Also sozusagen dieses Interesse daran, wie wurde eigentlich mit nationalsozialistischen Verbrechen in beiden deutschen Staaten umgegangen. Genau, das ist so der Hintergrund. Ich habe ja auch ein bisschen was publiziert zu dem Thema Nürnberger Prozesse. Ja, kommen wir zu dem Thema dieser sogenannten Rattenlinien. Und das ist eben ein Begriff, der eigentlich aus dem Geheimdienstmilieu stammt, der von amerikanischen Militärs und Geheimdienstlern tatsächlich geprägt wurde, um ein Phänomen zu bezeichnen, was sich ja schon vor Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt hat, nämlich also die einigermaßen systematische Absetzbewegung hochrangiger und weniger hochrangiger Täter aus Deutschland und Europa, deren Flucht nach Südamerika zum Beispiel, aber auch durchaus in die arabischen Länder. Das waren so die Schwerpunkte, da werden wir noch zu kommen. Ich würde vorweg noch mal ganz gerne was sagen wollen zu der Forschungssituation. Wie ist das eigentlich behandelt worden, dieses Thema von der Forschung? Da kann man sagen, dass es im Großen und Ganzen ähnlich ist wie bei anderen Themenfeldern der Nachgeschichte des Nationalsozialismus, Faschismus, dass diese Themenfelder im Kalten Krieg über viele Jahrzehnte hinweg ja sehr marginale Themen für die Forschung war. Also die seriöse Geschichtsforschung hat sich eigentlich kaum mit diesen Themen auseinandergesetzt, auch mit der Strafverfolgung übrigens nicht, was ja immer dazu gehört. Da werde ich gleich noch zu kommen. Also das waren Themen, Strafverfolgung, die Flucht vor dieser Strafverfolgung, das waren Themen, die vorbehalten waren für Journalisten, für Publizisten und auch Literaten, Schriftsteller. Das hing damit zusammen, dass ja in gewisser Weise während des Kalten Krieges diese Themen auch Teil der Blockkonfrontation waren zwischen Ost und West und eben sehr stark sozusagen dominiert waren durch das Geheimdienstmilieu. Und vor diesem Hintergrund hat sich eigentlich die akademische Forschung kaum damit beschäftigt. Also es wurde als anrüchiges Thema betrachtet, was man eben besser so der Boulevardpresse, der Illustriertenpresse überlässt. Und vor diesem Hintergrund, ja, ist die Forschung auch damit konfrontiert, dass es da gewisse Gerüchte, Mythen gibt, die sich auch durchaus bis in die Gegenwart fortsetzen. Also das ist nicht völlig überwunden. Der eine oder andere wird vielleicht wissen, der eine oder andere Zuhörer wird vielleicht wissen, dass ja seit den 70er Jahren auch ja in der Literatur, im Film dieses Thema eine Rolle gespielt hat. Also ich nenne hier nur stellvertretend eben Frederick Forsyths Roman Die Akte Odessa, 1972 erschienen. Und das ist eben durchaus symptomatisch für die Behandlung dieses Themas. Also ein britischer Schriftsteller, der selbst aus dem Geheimdienstmilieu kommt, aber eben zeitweise als MI6-Mitarbeiter tätig, und der veröffentlicht dies Anfang der 70er Jahre diesen Roman, und Gegenstand dieses Romans ist eben ja dieses Odessa-Netzwerk, also die unterstellt wird eben die Existenz einer weltumspannenden Geheimorganisation, die aus hochrangigen Nationalsozialisten besteht, finanzkräftig, schlagkräftig, bestens vernetzt, über die Kontinente hinweg tätig und ja eigentlich darauf hinarbeitend, dass es wieder zu einer Wiederkehr des Faschismus kommen kann. Und diese Art der Darstellung hat eben ja die Fantasie sehr stark beflügelt und hat auch lange Zeit wirklich eine große Wirkmacht entfaltet. Und man kann sagen, dass wirklich eine ernstzunehmende Forschung eigentlich dann erst nach dem Ende des Kalten Krieges beginnt. Auch eben mit dem Ziel, diese Mythenbildung da mal zu überwinden und dem auf die Spur zu kommen, was eigentlich wirklich historisch vorliegt. Und hier muss man sehen, dass das natürlich damit zu tun hat, dass mit dem Ende des Kalten Krieges dann auch wichtige Aktenbestände geöffnet werden, also vor allem osteuropäische Aktenbestände. Es findet etwas statt wie eine wirklich ernstzunehmende Holocaustforschung. Das hat es ja vorher in dieser Form kaum gegeben. Und die Amerikaner öffnen ihre Geheimdienstarchive auf Zwang. Die amerikanische Regierung wird eben unter Druck gesetzt durch bürgerschaftliches Engagement, dieser Freedom of Information Act, der dann dazu führt, dass amerikanische Geheimdienstakten offengelegt werden, die dann auch in den 90er Jahren vermehrt von der Forschung genutzt werden können. Darunter eben viele Akten der CIA, CIC, die Aufschluss gaben über den Umgang mit NS-belasteten Personen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Also das war sozusagen ein wichtiger Durchbruch für die Forschung international. Und dann muss man sehen, dass die Situation in Italien auch dadurch geprägt war, dass in den 90er Jahren plötzlich auftauchte ein Konvolut an Akten, die sich bis dahin in den Räumen der italienischen Militärgeneralstaatsanwaltschaft im Palazzo Chesi befunden hatten. Es handelte sich dort um einen Panzerschrank, der vorsichtshalber mit den Türen zur Wand abgestellt worden war. Dieser Schrank hatte offensichtlich über Jahrzehnte hinweg niemanden interessiert. Und da wurde Mitte der 90er Jahre, wurde dieser Schrank dann geöffnet und es stellte sich heraus, dass dort eben hunderte von letztlich nicht bearbeiteten Ermittlungsakten drin lagerten, über Jahrzehnte hinweg gelagert hatten. Akten, die die Militärstaatsanwaltschaften Italien gegen deutsche und österreichische Verdächtige eingeleitet hatten und die aber eben nicht dann ausermittelt worden waren, die einfach dann geschlossen wurden mit Rücksicht auf den NATO-Verbündeten Bundesrepublik Deutschland. Und dieser Fund, sogenannten Schrank der Schande, wie es damals zeitgenössisch hielt, dieser Fund hat dazu geführt, dass die italienische Militärjustiz dann in den 90er Jahren nochmal wieder aktiv wurde. Also es wurden nochmal gegen einzelne Personen, die noch lebten, Ermittlungen weitergeführt. Viele dieser Personen lebten auch noch in Deutschland, wurden aber von der Bundesrepublik nicht ausgeliefert. Und es fanden Abwesenheitsurteile statt, die sozusagen auch die diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Italien einigermaßen belastet haben. Und es fanden auch zum Teil eben Verurteilungen statt, vor allem gegen Erich Priebke. Das war die bekannteste Persönlichkeit, die dann in den 90er Jahren tatsächlich noch verfolgt und verurteilt wurde. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, also der Hintergrund für diese Forschungskonjunktur zu dem Thema. Grundsätzlich muss man sehen, dass die Bedingungen nach 1944-45 sehr günstig waren für die Etablierung von Fluchtrouten. Das hängt damit zusammen, dass wir es in der unmittelbaren Nachkriegszeit mit einer riesengroßen Flüchtlingskrise in Europa zu tun haben. Wir haben die Situation, dass innerhalb Europas ja sich Millionen Menschen, bis zu 40 Millionen Menschen auf der Flucht befinden. Und das hatte verschiedene Gründe. Das Wichtigste war natürlich das Vorrücken der alliierten Streitkräfte von Ost und von West. Und das hat dazu geführt, dass sich wirklich eben Hunderttausende von befreiten Lagerinsassen, von Kriegsgefangenen, Zwangsarbeitern vornehmlich auf dem Gebiet des früheren Deutschen Reiches versammelten und dort untergebracht werden mussten. Viele von diesen Personen bemühten sich dann frühzeitig darum, Deutschland zu verlassen, also weiter zu wandern in andere Länder. Das andere ist natürlich, dass durch die Westverlagerung Polens die Grenzverschiebung in Osteuropa eben nicht nur Deutsche, also insgesamt 12 Millionen Deutsche zu Flüchtlingen wurden, sondern eben auch ja Personen, die sozusagen ja den stalinistischen Bevölkerungsverschiebungen zum Opfer fielen, also Ukrainer zum Beispiel, die eben nach Polen umgesiedelt wurden. Das also waren eben riesige Bevölkerungsverschiebungen und viele Personen ja verloren ihre angestammte Heimat. Also es waren nicht ausschließlich die Deutschen, die ja zu Betroffenen wurden, zu Opfern wurden dieser dramatischen Bevölkerungsverschiebung, sondern da waren eben auch sehr viele Osteuropäer von betroffen. Also das muss man sozusagen sehen, dass Flucht, Wanderungsbewegung, dass das ein Massenphänomen war in der unmittelbaren Nachkriegszeit und dass sich eben vor diesem Hintergrund überhaupt nicht ungewöhnlich war, wenn sich Leute darum bemühten, Papiere zu kommen, an Unterkunft zu kommen, um den europäischen Kontinent zu verlassen. Und in diesem Kontext ist eben das Phänomen der Fluchthilfe zu sehen, dass ja verschiedene Motive eine Rolle spielten, warum man nach Übersee auswandern, migrieren wollte da. Das ist das eine. Der andere Kontext ist eben sehr, sehr wichtig. Der andere Kontext ist dieses alliierte Strafverfolgungsprogramm. Man kann es auch als Kriegsverbrecherprogramm bezeichnen, obwohl es den Kern nicht so ganz trifft. Denn es ging eben um weitaus mehr als die Bestrafung von Kriegsverbrechern. Da können wir vielleicht noch zu kommen im Laufe des Gesprächs. Wichtig ist, dass die Alliierten, also die Verbündeten der sogenannten Anti-Hitler-Koalition, bereits während des Krieges Ankündigungen gemacht hatten im Hinblick auf eine künftige Bestrafung von deutschen und österreichischen Kriegsverbrechern. Man kann davon reden, dass seit Oktober, November 1943 so etwas stattfand wie eine Internationalisierung dieser sogenannten Kriegsverbrecherfrage. Also das heißt, die Alliierten schrieben sich auf die Fahnen, dass sie nach dem erfolgreichen Sieg über Nazi-Deutschland strafrechtlich abrechnen wollten mit den Hauptkriegsverbrechern und aber auch mit den zahlreichen nachgeordneten Helfern, Funktionseliten des Dritten Reichs. Das war zunächst nicht mehr als eine Ankündigung, muss man sagen. Also dem folgten zwar in der Sowjetunion selbst tatsächlich erste Kriegsverbrecherprozesse. Diese Prozesse waren aber letztlich doch national ausgerichtet. Also das waren keine Verfahren, die nach dem internationalen Recht durchgeführt wurden, sondern es waren Prozesse, die fußten auf dem sowjetischen Strafgesetzbuch und die aber schon eben klar machten, also dass es ernst gemeint war mit diesen Prozessen. Da mussten sich auf jeden Fall Personen aus der nationalsozialistischen Elite darauf einrichten, dass tatsächlich ernst gemacht werden würde nach dem Krieg mit diesen Prozessen. Und da kann man sicherlich auch ein Motiv drin sehen, sich dann frühzeitig abzusetzen. Also jedenfalls nicht in die Fänge der Sowjets zu geraten. Also das war schon ein sehr starkes Motiv. Und tatsächlich war es dann so, dass mit dem Tod Roosevelts und der Gründung der Vereinten Nationen im Frühjahr 1945 ganz konkrete Maßnahmen ergriffen wurden, um diese Strafprozesse auf institutionelle und normative Grundlagen zu stellen. Also das heißt, es wurde ein Code verabschiedet, der sogenannte Londoner Code, der die wichtigsten neuen Strafnormen umfasste, nach denen die Kriegsverbrecher abgeurteilt werden sollten. Und ja, es wurde wurden sozusagen die institutionellen Grundlagen geschaffen für diesen ersten internationalen Strafgerichtshof, der dann von Oktober 45 bis Oktober 46 in Nürnberg tagte, dieser große Hauptkriegsverbrecherprozess. Und das blieb das dann das einzige Unternehmen, was die Alliierten zusammen auf die Beine gestellt haben, muss man so sehen. Also das war eigentlich geplant, dass man da noch mehr weitere gemeinsame Prozesse durchführt. Und dazu kam es aber dann nicht mehr, weil eben die Differenzen zwischen den ungleichen Verbündeten zu groß waren. Und vor allem eben der Westen dann sich verabschiedete von diesem gemeinsamen Strafverfolgungsprogramm. Ja, das war das eine. Gleichzeitig fanden aber auch wirklich sehr, sehr umfassend Internierungen statt, in Ost wie in West. Also das darf man eben nicht unterschätzen. Also es war tatsächlich so, dass mit dem Vorrücken der alliierten Streitkräfte auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches dort in einem ganz großen Maßstab Hunderttausende von Personen zunächst mal festgenommen wurden, in diesen sogenannten automatischen Arrest genommen wurden und in Lager eingewiesen wurden, wo sie dann zunächst erstmal festgehalten wurden aus sicherheitspolitischen Gründen. Also man befürchtete ja so eine Art Aufstandsbewegung, eine Untergrundbewegung. Und vor diesem Hintergrund haben die Alliierten darauf geachtet, sozusagen eben diese gefährlichen Kräfte, verdächtigen Kräfte zunächst einfach mal festzusetzen. Und schließlich noch dazu, dass Entnazifizierungsprogramm, also ein politisches Überprüfungsprogramm auch gegenüber Funktionsträgern des nationalsozialistischen Regimes. Sehr, sehr umfassend, also am umfassendsten zunächst von den Amerikanern, die ja mit diesem sogenannten Fragebogen da zu Werke gingen und eben die Deutschen zwangen, Auskunft zu geben über ihre politische Sozialisation, ihre Biografie vor 45. Da wurde eben ja jeder aufgefordert, gezwungen, sich zu äußern in Bezug auf seine Haltung zum Nationalsozialismus. Das war unangenehm. Das war ja für viele doch eine sehr belastende Angelegenheit. Man konnte ja auch nicht wissen, was daraus wurde. Und es hatte eben auch durchaus Konsequenzen. Also wenn man dort falsche Angaben machte, hatte das sehr unerfreuliche Konsequenzen. Man ja konnte in Haft wandern, man konnte seinen Job verlieren. Man konnte ja zunächst eben auch seine bürgerlichen politischen Rechte verlieren. Also das war schon bedrohlich für viele und hat die Leute auch eingeschüchtert. Und all diese Faktoren muss man eben in Rechnung stellen, wenn man verstehen will, warum Personen dann sich zusammenschlossen, um ihre Flucht aus Deutschland und Österreich, aber auch anderen europäischen Staaten zu organisieren, weil dieser gemeinsame Wille zu einer politischen und juristischen Abrechnung also nicht nur bei den Alliierten sehr stark ausgeprägt war in der Anfangsphase, sondern innerhalb Gesamteuropas. Es war zunächst wirklich ein gesamteuropäisches Phänomen, das eben eine klare Konfrontation mit dem Faschismus, dem Nationalsozialismus stattfinden sollte. Also diese Drohkulisse war real und hat dazu geführt, dass sich eben zunächst wirklich die betroffenen Personen da auch sehr stark versucht haben, im Hintergrund zu halten, abgetaucht sind, sich andere Identitäten verschafft haben, sich versteckt haben und so weiter und so fort. Also das ist so das Hintergrundpanorama für das eigentliche Phänomen der Fluchtbewegung.
Es ist natürlich die Frage, diese sogenannten Rattenlinien, das waren ja nicht die einfache Bevölkerung, die das nutzte, sondern das waren hohe Funktionäre des NS-Staats. Wie hat das denn funktioniert, dass diese Personen sich einerseits dann Richtung Kriegsende von ihrem Posten lösen konnten und dann mit neuen Identitäten ausgestattet eine Reise in ein anderes Land antreten konnten?
Ich würde schon sagen, dass es zunächst mal eben ein Gesamtphänomen war. Also ich würde nicht unbedingt die Meinung vertreten, dass diese Fluchtbewegung, dass das jetzt nur wenige hochrangige, besonders stark belastete NS-Funktionäre waren, sondern da waren ja doch sehr viel mehr Leute in Bewegung in dieser Zeit. Es war aber so, und da haben Sie durchaus recht, es war so, dass natürlich Personen aus dem Umfeld von SS und SD beispielsweise, also die auch schon vorher eben ja in den nationalsozialistischen Institutionen Einblicke hatten in ja transnationale Netzwerke, die vielleicht auch eben im Rahmen der nationalsozialistischen Auslandsspionage tätig gewesen waren, die aufgrund ihrer Rolle in der NS-Wirtschaft auch Kontakte ins Ausland hatten, dass natürlich solche Personen günstigere Voraussetzungen hatten, um in dieser Phase des Übergangs und der Unsicherheit eben die Fühler auszustrecken und sich dann gegebenenfalls auch gegenseitig zu helfen. Also das ist sicherlich richtig, dass es hier auch soziale Besonderheiten gab, also dass eben der um die Zugehörigkeit zu bestimmten Netzwerken, die über Ressourcen verfügten, entsprechende Ressourcen verfügten, also über das Know-how und auch finanzielle Mittel verfügten, dass diese Gruppen günstigere Voraussetzungen hatten, tatsächlich dann die Flucht zu wagen. Ganz allgemein war es so, dass sich diese Personen verständigt haben über Mittelsmänner, also die ja zum Teil eben noch aus den nationalsozialistischen Netzwerken stammten, die aber auch aus den Kirchen stammten. Da werden wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Also Kontaktleute, von denen man annehmen konnte, dass sie eben sympathisierten mit dem Faschismus, Nationalsozialismus und die eben daran interessiert waren, diese geplante Flucht auch zu unterstützen. Teilweise auch gegen Geld, teilweise aber auch nur aus ideellen Gründen. Und ich weiß nicht, ob wir da noch auf die Kirche genauer eingehen wollen, weil die Kirche eben einen sehr, sehr wichtigen Schutzraum bot für diese NS-Verdächtigen. Also, wie gesagt, die Leute wurden gesucht. Sie waren auf sogenannten Kriegsverbrecherlisten, die von der United Nations War Crimes Commission unter anderem geführt worden. Also sie waren also prinzipiell eben bedroht, entweder von den Alliierten selbst, aber auch von den nationalen Strafverfolgungsbehörden vor Gericht gestellt zu werden. Und in dieser Situation haben sich die Kirchen eigentlich als die erste Kraft zu Wort gemeldet, um dieses Thema der Strafverfolgung aktiv zu adressieren und es auch zu kritisieren. Und das ist ja erklärungsbedürftig. Das ist erklärungsbedürftig, weil die Kirchen, also sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Kirche, sicherlich keine Freunde und Sympathisanten der Nationalsozialisten waren. Und vor diesem Hintergrund sich tatsächlich die Frage stellt, ja, wie kann es eigentlich sein, dass die Kirchen also für dieses Phänomen der Fluchthilfe so eine herausgehobene Rolle spielen. Und auch da kann man sagen, dass sich die Forschung wirklich in den letzten Jahren da deutlich weiter bewegt hat. Also es war ja noch in den 60er, 70er Jahren so, dass da eine starke Skandalisierung stattfand, also stellvertretend. Ja, wird immer Rolf Hochhuths Roman Der Stellvertreter genannt, der sich eben ja sehr kritisch mit der Rolle von Papst Pius XII. Auseinandersetzt. Also das ist das, was ich eben als Skandalisierung bezeichnen würde. Also auch die Personalisierung, da wird sozusagen dieses Phänomen eines bestimmten Umgangs, einer bestimmten Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus wird eben in Verbindung gebracht mit einer Person, nämlich dem früheren Papst Pius XII. Und ja, da hat sich die Forschung tatsächlich in den letzten Jahren auch sehr viel weiter bewegt. Es ist eigentlich im Grunde eben jetzt versucht worden, danach zu fragen, ob es neben politischen Gründen, die es zweifelsohne gab, also es gab sozusagen politische Gründe für die Kirche, gegen die Strafverfolgung Stellung zu beziehen. Aber abgesehen von diesen politischen Gründen gab es eben auch tatsächlich humanitäre und religiöse Gründe, die dazu geführt haben, dass sich die Kirchen in dieser Zeit als eine führende Kraft an die Seite dieser NS-belasteten und Verdächtigen gestellt haben. Also hier ist ja zunächst mal zu sehen, dass die Kirche im Dritten Reich auch eine sehr ambivalente Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus eingenommen hat. Angefangen mit der Tatsache, dass bereits 1933, dass der Vatikan ein Konkordat mit dem Dritten Reich abgeschlossen hat. Also das war letztlich der Versuch, zu einem Modus vivendi zu kommen, mit diesem ganz betont kirchenfeindlichen, antireligiösen, nationalsozialistischen Regime. Das war der Versuch, die Kirche zu schützen in einer Zeit, in der man sich eben von zwei Seiten bedroht wähnte, nämlich einerseits eben von dem Nationalsozialismus, aber eben gleichzeitig auch vom Stalinismus. Und die Forschung hat gezeigt, dass tendenziell sowohl Pius XI. Als auch Pius XII. Den Stalinismus als die größere Bedrohung wahrgenommen haben. Also das haben die Forschung der letzten Jahre gezeigt. Also insofern war man eher geneigt, sozusagen zu Konzessionen gegenüber dem NS-Regime, um eben ja diese Gefahr durch den Sowjetkommunismus zu begegnen. Und das andere ist eben, dass wir auch konstatieren müssen, dass Pius XII. Sich während der Zeit des Zweiten Weltkriegs nur sehr, sehr verhalten geäußert hat in Bezug auf die nationalsozialistische Judenpolitik und die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden. Das war sozusagen ein Thema, was natürlich bekannt war, was auch dazu geführt hat, dass die katholische Kirche und auch die Protestanten Hilfeleistungen für individuell verfolgte Juden geleistet haben, also vor allem eben getaufte Juden. Aber es kam nicht zu einer durchgreifenden Kritik und einer durchgreifenden Zurückweisung der Vernichtungspolitik. Das hat sich im Grunde bis zum Kriegsende hingezogen, also dass man versucht hat, letztlich ja vorsichtig Kritik zu üben, aber eben keine, also im Grunde eben, dass diese Vernichtungspolitik als solche gar nicht anzusprechen. Also die Tatsache, dass es zu einer genozidalen Verfolgung kam, nicht direkt anzusprechen. Und das ist der Hintergrund, den man sehen muss und der eben auch, ja, dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer Fortsetzung von ja sehr zwiespältigen, halbherzigen Stellungnahmen führt. Denn tatsächlich, wie ich sagte, Pius XII. Ist derjenige, der dann im Sommer 45 sich sehr deutlich und unmissverständlich zu Wort meldet, als es darum geht, die Haltung der katholischen Kirche gegenüber dem NS-Regime zu verteidigen und auch Stellung zu beziehen gegenüber den alliierten Bestrebungen, mit dem Faschismus, Nationalsozialismus abzurechnen. Also er äußert sich schon im Juni 1945 in einer Ansprache vor amerikanischen Kardinälen. Im 2. Juni 1945 kommt es eben zu einer sehr, sehr wichtigen Stellungnahme des Papstes. Und ja, diese Stellungnahme ist aufschlussreich im Hinblick auf die Selbstwahrnehmung der katholischen Kirche in dieser Zeit und erklärt eben auch, warum man dann ja mit einem doch sehr bemerkenswerten Selbstbewusstsein daran geht, ja, einerseits die die Alliierten öffentlich zu kritisieren in ihrem Umgang mit den NS-Tätern und NS-Tatverdächtigen und warum man eben auch Personengruppen dabei hilft, dieser Strafverfolgung zu entkommen. Und in dieser Rede, die ich hier nur kurz zusammenfassen will, wird vor allem darauf verwiesen, dass ja die katholische Kirche sich von Anfang an bedrängt gesehen habe durch das nationalsozialistische Regime. Also man betrachtet sich eben als eines der ersten Opfer der nationalsozialistischen Gewaltpolitik, hebt auch nochmal hervor, wie wichtig es war, dieses Konkordat abzuschließen. Also das wird nochmal nachträglich ganz explizit gerechtfertigt, dass man in diese Politik des Stillhaltens gegenüber den Nationalsozialisten verfolgt hat in den 30er Jahren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man sehr, sehr stark, also dass Pius XII. Sich sehr stark ausspricht für einen nachsichtigen Umgang mit den Deutschen. Das hatte natürlich ein bisschen was damit zu tun, dass als Nunzius, päpstlicher Nunzius in den 20er Jahren in Deutschland gewesen war, dass er eben sehr gut Deutsch sprach, sehr vertraut war mit der deutschen Kultur, Geschichte. Und er dann erklärt, also wir dürfen auf gar keinen Fall die Deutschen mit einer Art von Kollektivschuld konfrontieren. Es gibt nur ganz wenige Schuldige. Und ja, die können dann auch abgeurteilt und vor Gericht gestellt werden. Aber wie gesagt, das sollte sich auf ganz wenige Personen nach Vorstellung des Papstes beschränken. Also das war schon ein klares Signal, dass das, was die Alliierten dort vorhatten im Sommer 45, dass das politisch als völlig verfehlt angesehen wurde. Und es wurde als politisch völlig verfehlt angesehen, weil man sich eben jetzt auf den Standpunkt stellte, also wenn es hier jetzt zu Strafprozessen, zu politischen Überprüfungen im Stil der Entnazifizierung kommen würde, zur Internierung kommen würde, dann würde man Gefahr laufen, sozusagen das bürgerlich-christliche oder abendländische Europa im Kern zu schwächen, das war der Standpunkt, zu schwächen in einer Zeit, in der aber eben der Sowjetkommunismus auf dem Vormarsch ist, in der überall in den osteuropäischen Ländern ja kommunistische Regime implementiert werden und in der in einer Zeit, in der die Verfolgung der Kirchen auch einen neuen Schwung gewinnt. Und hier spielte man natürlich besonders darauf an, dass sich schon zu diesem Zeitpunkt abzeichnete, also ein Konflikt zwischen den kommunistischen Regierungen aus Europa und den Vertretern des Katholizismus oder auch Klerikalfaschismus in Osteuropa. Dieser Konflikt zeichnete sich ganz klar ab und das nahm man eben zum Anlass, um doch sehr offen zu polemisieren gegen die NS-Prozesse. Und ja, es war aber auch geleitet eben durch die Idee, also wenn wir zu einem ernsthaften Frieden kommen wollen, dann müssen wir jetzt uns verabschieden von Vergeltung und Rache. Und das ist eben interessant, diese Rhetorik der Vergeltung und Rache oder auch die Rhetorik der Versöhnung hatte in dieser Zeit nicht nur, aber auch eben antisemitischen Kontext. Also das muss man schon sehen, dass es hier nicht nur darum ging, den Stalinismus in die Schranken zu weisen und einzudämmen, sondern es war auch ein klarer Fingerzeig, dass ja man eigentlich festhielt an der Idee, also das linke Gruppen, die ja sympathisierten mit dem Kommunismus und hinter diesen Formeln verbarg sich eben immer auch der Vorwurf, jüdische linke Intellektuelle seien eben die entscheidenden Motoren hinter dem Strafverfolgungsprogramm. Also das hatte diese Konnotation und insofern Strafverfolgung, Strafprozesse wurden zurückgewiesen auch als eine Idee von jüdischen Gruppen, die eben auf diese Art und Weise das christlich-abendländische Europa im Kern sprechen wollten. Also doch wirklich ein sehr, sehr fragwürdiges Gedankengut, was von der Kirche aber mit großem Selbstbewusstsein vorgetragen wurde, was sich dann in den folgenden Jahren auswuchs zu einer regelrechten, systematischen Kampagne für eine Generalamnestie, was dazu beitrug, eben individuellen Tätern Unterstützung zu geben auf verschiedenen Ebenen und was auch dazu beitrug, eben, dass es zu, ja, diplomatischen Bemühungen gab. Also man war auch, blieb auch diplomatisch dran und hat eben auf verschiedenen Wege versucht, ja, vor allem die amerikanischen Vertreter, die ja da die ganz entscheidende Instanz waren im Umgang mit dem Nationalsozialismus, also diese amerikanischen Vertreter in Deutschland, der Militärgouverneur Lucius Clay, aber später auch der Hohe Kommissar John McCloy, das waren so die Adressaten dieser kirchlichen Gnadenpolitik, die eben ja zu voller Entfaltung kam dann 47, 48, muss man sagen, die aber schon vorher angelegt war. Ich wollte noch einen Punkt tatsächlich in Bezug auf die Kirchen einbringen. Und zwar, was ein Punkt, der in Bezug auf die Rolle der Kirchen auch kontrovers diskutiert wird, ist, also gerade in Bezug auf die Rolle der katholischen Kirche wird diskutiert, inwieweit Konversionen zum Katholizismus eigentlich als Vorbedingung galten für die Organisation der Fluchthilfe. Das ist meiner Meinung nach nochmal ein wichtiger Punkt. Also die Forschung beschäftigt sich eben mit der Frage, inwieweit die katholische Kirche die Gewährleistung von Fluchthilfe davon abhängig gemacht hat, dass individuelle Täter zum Katholizismus übertraten. Und da gibt es auch tatsächlich eben einige sehr, ja, plakative Beispiele, kann man sagen. Also eines der bekanntesten Beispiele ist Oswald Pohl, der Leiter des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts, dem tatsächlich Hilfe gewährt wurde von der katholischen Kirche. Und in seinem Fall war es so, dass er ursprünglich eben evangelisch-lutherisch war und dann wie viele andere hochrangige SS-Funktionäre mit dem Beginn des Dritten Reichs aus der Kirche ausgetreten sind und sich eben viele Personen dann ja als gottgläubig bezeichnen. Das war ja diese verklausulierte Formulierung, die eben gefunden wurde, um sozusagen diesen Austritt aus der Kirche nochmal zu beglaubigen und ja einfach die NS-Nähe nochmal zu untermauern. Und in dem Fall Pohl ist es eben nachgewiesen anhand der Akten, dass da tatsächlich dann Vertreter der katholischen Kirche herangetreten sind, eben mit der Aufforderung, in die katholische Kirche einzutreten. Man kann sagen, dass es eben wirklich ein Geschäft auf Gegenseitigkeit war. Also, dass man eben ja auch letztlich diese Erfolge der Konversion auch benötigte, um die Fluchthilfe vor sich selbst zu rechtfertigen. Das greift aber wahrscheinlich etwas zu kurz. Also erstmal muss man sehen, dass das Phänomen als solches wohl nicht flächendeckend war, sondern dass es Einzelbeispiele gibt, aber eben keine, dass es keine Massenbewegung in dem Sinne war. Es ist aber doch herauszustellen, dass wirklich diese Form der religiösen Fürsorge, dass es ein sehr wichtiges Motiv war für die Gewährung von Fluchthilfe, also die Unterstützung bei der Fluchthilfe. Also das hat die Forschung jetzt mehrfach herausgestellt, dass es der katholischen Kirche sehr maßgeblich darum ging, eben ja Seelen für die Kirche zu retten, ja. Und in diesem Sinne war das auch durchaus ernst zu nehmen. Also man hat eben, es war nicht nur vorgeschoben, sondern es war ernst zu nehmen. Man hat eben versucht, auf diese Art und Weise Personen zu bekehren und eben sie dazu zu bewegen, sich von Nationalsozialismus, von der nationalsozialistischen Ideologie loszusagen und ja, sich unter den Schutz der Kirche zu begeben. Und da war eben dann die Konversion, war ein wichtiger symbolischer Akt. Bei Erich Priebke, den ich schon erwähnt hatte, war das auch der Fall. Aber das sind eben in gewisser Weise Einzelbeispiele geblieben. Also man kann nicht sagen, dass jetzt da in großem Stil Beitritte zum Katholizismus stattgefunden hätten. Das wäre wohl auch nicht erfolgreich gewesen. Es ist aber auch nochmal wichtig, um zu sehen, dass die Kirchen sehr bewusst, sehr reflektiert diese Unterstützung geleistet haben. Also die wussten, im Grunde wussten sie genau Bescheid über die Biografien der NS-Täter. Ja, also da lagen sozusagen die biografischen Daten lagen vor, die Klarnamen lagen vor und man hat eben trotzdem Hilfe geleistet. Dafür ist es auch nochmal wichtig, dieser Aspekt. Also, wenn wir uns mit dem Phänomen der Fluchthilfe befassen, dann ist es natürlich auch nochmal interessant, danach zu fragen, ja, wie wurde das eigentlich auf die Beine gestellt? Welche Routen wurden dort im Einzelnen verwendet, um aus Deutschland, um aus Europa herauszukommen? Und da kann man eben unterscheiden, dass es letztlich ja zwei Hauptrouten gab. Eben einerseits tatsächlich über Italien, über Rom und Genua. Das war sicherlich eine Hauptroute, die von vielen Betroffenen gewählt worden. Denn die andere Route war eben über das frankistische Spanien, konkret über Madrid. Warum spielte Italien so eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang? Das hing letztlich damit zusammen, dass die Italiener ja aufgrund der Entwicklung am Ende des Zweiten Weltkriegs, also zunächst mal ja in diese Situation geraten war, dass sie einerseits die Absetzung Mussolinis, dann die Gründung einer faschistischen Republik in Salò und die Invasion der Alliierten. Das, all das hat dazu geführt, dass sich eben in ihrem Italien verschiedene Kräfte gegenüberstanden und dass auch die Deutschen sozusagen in Italien zunächst sehr, sehr präsent waren im Abwehrkampf gegen die alliierte Invasion. Fakt ist, dass die Alliierten bereits seit 45 sich zurückzogen aus dem italienischen Raum und insofern dort eine Situation eintrat, die eben ja einigermaßen fluide war, die eben gekennzeichnet war durch fehlende politische, administrative Strukturen. Also es herrschte ja sozusagen so ein etwas anarchischer Zustand in dieser Phase, der zuträglich war der Organisation von Fluchthilfenetzwerken, der natürlich auch nochmal sozusagen die Autorität, die Instanz der katholischen Kirche aufgewertet hat. Und besonders stark wirkte sich das aus in Südtirol. Also Südtirol wurde in dieser Phase zu einem Eldorado für faschistische, auch nationalsozialistische Hilfsorganisationen. Diese Flucht wurde eben abgewickelt vielfach über Südtirol. Also in Südtirol war man in der Lage, von den tendenziell sehr deutschfreundlichen lokalen Behörden sogenannte Identitätspapiere zu erhalten. Also zunächst wurde die Flucht organisiert. Hier spielte eine Rolle, dass diese Fluchtrouten schon teilweise eben jahrhundertelang existiert hatten, also Fluchtbewegungen über die grüne Grenze, über den Brenner waren ein innereuropäisches Phänomen, was schon sehr, sehr alt war und von dem eben jetzt in dieser Situation auch NS-Tatverdächtige profitieren konnten. Und man fand dann eben Unterschlupf. Zunächst in Südtirol wurde mit entsprechenden Papieren ausgestattet, Identitätspapieren ausgestattet. Und in dieser Situation ging es dann so weiter, dass ein päpstliches Hilfswerk Empfehlungen aussprach. Also man brauchte tatsächlich jetzt eine Empfehlung der katholischen Kirche, die eben auch einigermaßen bereitwillig zur Verfügung gestellt wurde und konnte sich dann begeben nach Rom und nach Genua, wo Instanzen des Internationalen Roten Kreuzes bereitstanden, um ja sogenannte Nansenpässe auszustellen. Also man brauchte eben für die Ausreise den Status der Staatenlosigkeit. Also man musste sozusagen mit diesem Status der Staatenlosigkeit operieren, um die Ausreise aus Europa bewerkstelligen zu können. Und das wurde eben auch vom Internationalen Roten Kreuz geradezu inflationär praktiziert in dieser Phase. Das ist auch so ein Punkt, der die Forschung dann lange beschäftigt hat und beziehungsweise wo die Forschung eigentlich nicht weiterkam, weil das Internationale Kreuz diese ganzen Verfahrensakten, diese einzelnen Vorgänge wirklich jahrzehntelang unter Verschluss gehalten hat. Die Akten wurden alle nach Genf transportiert und wurden dort eben über Jahrzehnte unter Verschluss gehalten. Also man konnte zwar mutmaßen, dass das Internationale Rote Kreuz dort sehr aktiv gewesen war für potenzielle Fluchtwillige, aber man konnte das eben sehr lange nicht beweisen. Und das ist aber eben, ja, in den letzten Jahren ist da die Forschungslage deutlich besser geworden. Genau, das war sozusagen diese eine Fluchtroute. Man sollte vielleicht eben noch den Namen Alois Rudal erwähnen in diesem Zusammenhang, der frühere Bischof von Graz, der sich dort auch besonders engagierte. Also das ist zum Beispiel so eine Person, wo man sagen kann, da greift es wirklich zu kurz jetzt von katholischem Humanitarismus oder christlicher Nächstenliebe sprechen zu wollen. Also sein Engagement für Ustascha, so kroatische Täter und ja, Genozidtäter. Dieses Engagement von Rudal war auch eben ganz klar durch eine ausgeprägte Sympathie für den Nationalsozialismus, Faschismus, Klerikalfaschismus geleitet. Also, und er hat daraus eigentlich auch nie ein Hehl gemacht. Also es war ganz klar, dass er eben auch nach 45 ein absolut überzeugter Rechtsextremer war, der ja aus tiefer Überzeugung sich bemühte, möglichst vielen Personen die Flucht nach Übersee zu ermöglichen. Und auch hier das Thema Antisemitismus ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also in seinem Fall war das wirklich ein ganz prominentes Motiv, ein hervorstechendes Motiv, dass er eben festhielt an antisemitischen Stereotypen und Grundüberzeugungen und ja, die Abrechnung mit dem Nationalsozialismus als jüdische Rachefantasie einstufte. Ja, ein anderer Fluchtweg, hatte ich schon gesagt, führt über Madrid. Und das ist eigentlich auch nochmal ein spannendes Thema für die Forschung geworden. Also, wie gesagt, die Forschung hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr viel stärker auseinandergesetzt, eben mit den verschiedenen Facetten des Engagements für die flüchtigen NS-Täter und Belasteten. Und in Bezug auf Spanien spielt natürlich eine Rolle, dass wir über 1945 hinaus diese Allianzen haben von ehemaligen hochrangigen NS-Parteifunktionären, aber auch Wirtschaftsfachleuten oder auch eben hochrangigen Funktionären des italienischen Faschismus, die sich dann schon während des Krieges und nach dem Krieg in der unmittelbaren Nachkriegszeit im frankistischen Spanien niedergelassen haben, in Madrid niedergelassen haben und dort angefangen haben, eben Netzwerke aufzubauen, die einerseits dazu dienen sollen, untergetauchten NS-Tätern zu helfen, denen eben die Ausreise zu ermöglichen, aber auch gleichzeitig eine Rekonsolidierung des Nationalsozialismus, Faschismus, ins Auge zu fassen. Also wenn wir uns mit der Entwicklung der neuen Rechten, der radikalen Rechten in Europa, in Westeuropa nach 1945 befassen, dann muss man sich eben auch mit Franco-Spanien genauer befassen, weil natürlich unter diesen Verhältnissen der Franco-Diktatur es sehr, sehr viel leichter war, dort Fuß zu fassen, dort auch wieder ja an die Ressourcen heranzukommen, eigene neue Ressourcen aufzubauen. Viele dieser Personen waren tätig im Geheimdienstmilieu oder auch im Waffenhandel und verfügten über die entsprechenden Ressourcen, um auch Fluchthilfenetzwerke zu finanzieren. Also das war auch eine wichtige Route, die jetzt vermehrt in den Blickpunkt genommen wurde von der Forschung.
Können Sie auch kurz etwas zu den aufnehmenden Staaten sagen? Also wie reagierte man denn dort, wenn diese NS-Verbrecher dieses Land als Ziel ihrer Flucht aufsuchten?
Ja, ich hatte zu Beginn des Gesprächs schon kurz erwähnt, dass es eine Reihe von Ländern und Regionen gab, in die sich gesuchte NS-Täter bevorzugt abgesetzt hatten. Und dazu gehören vor allem eben Länder in Südamerika, also Argentinien, kann man sagen, als ein Hauptfluchtort für gesuchte NS-Täter, aber auch Bolivien, Paraguay, Brasilien waren Länder, in denen sich doch auffällig viele NS-Täter abgesetzt hatten. Und die anderen Länder und Regionen fanden sich vor allem eben im Nahen Osten, also auch die Region des Nahen Ostens, die arabischen Länder, waren Zielorte für diese Fluchtbewegung. Und die Gründe sind eben daran zu suchen, dass also beispielsweise in Argentinien sich eigentlich schon seit dem Krieg abgezeichnet hatte, mit Juan Perón ein Politiker sich hatte etablieren können, der eben ja eine starke autoritäre Tendenz hat, der sehr, sehr deutschfreundlich war, der auch mehrere Male in Deutschland gewesen war und der eben bereits während des Krieges versucht hatte, sich ja mit Vertretern der deutschen Politik und Wirtschaft zu treffen, um die Modernisierung seines Landes in Angriff zu nehmen. Also es war sozusagen der Versuch, über eine verstärkte Kooperation mit Deutschland, mit dem Deutschen Reich zunächst, das eigene Land eben wirtschaftlich voranzubringen, Infrastrukturen aufzubauen, auch durchaus ja das Bildungswesen voranzubringen, also im Bereich der Naturwissenschaften vor allem. Also das war ein Motiv, was für die Diktatur von Perón entscheidend war, deutsches Know-how abzuschöpfen, ganz allgemein, kann man sagen. Da ging es nicht nur darum, NS-Tätern zu helfen. Ich glaube, das muss man nochmal als Unterscheidung herausstellen, dass also nicht nur die Sympathie mit dem Nationalsozialismus jetzt dazu führt, dass man das eigene Land öffnet für Flüchtlinge aus Deutschland, sondern dass man schon während des Krieges eben auf die deutsche Karte gesetzt hatte, um also in dem Bestreben, sich gegenüber den Vereinigten Staaten unabhängig zu machen und das eigene Land zu modernisieren. Und diese Tendenz setzt sich dann nach 1945 und vor dem Hintergrund des beginnenden Kalten Krieges nochmal fort. Und es fügt sich dann ja auch ein in sozusagen eine übergreifende Bewegung. Also wir müssen uns immer vor Augen halten, dieses Strafverfolgungsprogramm wird ja dann Schritt für Schritt von den Alliierten zurückgefahren und auch parallel zu dem Strafverfolgungsprogramm, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, fangen eben die Alliierten selbst an, auch hochbelastete Naturwissenschaftler, Wirtschaftsspezialisten aus Deutschland abzuwerben oder eben Internierte dann einfach in ihre Länder zu transportieren. Also dieser Transfer von deutschem Know-how findet auf verschiedenen Ebenen statt und die südamerikanischen Diktaturen nehmen daran teil. Und wir haben die Situation, die paradoxe Situation, dass sozusagen Argentinien ein Fluchtland darstellt, sowohl für Verfolgte der nationalsozialistischen Politik, also auch viele jüdischstämmige Personen aus Deutschland und Österreich setzen sich ja nach Argentinien ab, als auch eben belastete, hochbelastete Täter. Teilweise finden sich diese Personen übrigens in Südtirol in denselben Herbergen wieder, ja, ohne voneinander zu wissen. Also das nochmal zu diesem Phänomen der Massenflucht nach 45. Ne? Da sind also sozusagen ganz unterschiedliche Gruppen beteiligt. Thank you.